Die Ukraine im Beziehungsstress. Ihr langjähriger Freund USA macht dem Fressfeind Russland schöne Augen. Den Krieg, wie es scheint, um fast jeden Preis mit einem Friedensplan beenden. Zum Nachteil der Ukraine, Gebiets- und Sicherheitsverlust inbegriffen. An Europa verschwenden Trump und Putin wohl keine Gedanken mehr. Krieg und Korruptionsskandale, wie groß ist der Druck auf Zelensky? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns, meine Gäste. Zugeschaltet aus Kiew ist Wassili Golod, Leiter des dortigen ARD-Studios. Hier im Studio Frau Professorin Andrea Gabrich. Sie forschen an der Universität in Gießen zu den Themen Sicherheitspolitik, Demokratieförderung und Konfliktforschung. Rachel Tausendfreund ist bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik tätig. Schwerpunkt ihrer Arbeit sind die transatlantischen Beziehungen und die USA. Und Konrad Schuller ist Korrespondent im Berliner Büro der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Davor waren Sie fast 14 Jahre lang Korrespondent in der Ukraine. Herr Golod, jetzt gibt es ja heute Medienberichte, dass über diesen ominösen Friedensplan, es gibt jetzt einen Planentwurf, der hätte das Präsidialamt in Kiew erreicht. Da hat es ja wohl Verhandlungen im Geheimen zwischen USA und Russland gegeben. Man sagt, mit großen Zugeständnissen an Russland. Wie reagiert man denn in der Ukraine darauf jetzt? Auch anhand der Bedrohung der letzten Tage, die vielen schweren Luftangriffe, auch auf Städte im Westen der Ukraine.
Die Position der Ukraine ist klar, man ist nicht bereit zu kapitulieren, man ist nicht bereit, auf die russischen Maximalforderungen einzugehen. Und viele davon finden sich ja in diesem Entwurf des Plans, den Steve Witkoff, der US-Sondergesandte und der Putin-Vertraute Kirill Dmitriev ausgearbeitet haben. Der ukrainische Präsident hat einen Entwurf dieses Plans heute vorgelegt bekommen von führenden US-Militärs und hat recht diplomatisch darauf geantwortet in einer schriftlichen Stellungnahme, hat gesagt, die Ukraine wollte nie diesen Krieg. Die Ukraine ist die ganze Zeit schon bereit, konstruktiv auf einen echten Frieden hinzuarbeiten und hat gesagt, dass er in den kommenden Tagen dazu mit US-Präsident Trump sprechen wolle. Das ist in diplomatischen Worten eine Zurückweisung dieses Plans, aber gleichzeitig die Bereitschaft, dass die Ukraine, aber auch die europäischen Partner eingebunden werden sollen in einen echten Friedensprozess.
Frau Tausendfreund, jetzt soll es ja diese Geheimgespräche gegeben haben zwischen den USA und Russland. Die USA haben weder die Europäische Union noch die Ukraine damit eingebunden. Plant Trump da einen Diktatfrieden?
Würde er wahrscheinlich gern machen, ist aber unmöglich. Ja, es gibt keinen Frieden ohne Ukraine und das ist erstmal eine gute Sache. Ich würde auch von einem kein Friedensplan reden, sondern von vielleicht einem Verhandlungsvorschlag oder so. Ich bin so ein bisschen, ja, lieber Journalisten, hör auf, über einen Friedensplan zu reden, wenn es nur ein Waffenstillstand ist, wie wir in Gaza das hatten oder jetzt. Das ist vielleicht ein
Riecht eher nach einer Diktion aus dem Weißen Haus, dass das ein Friedensplan sein soll.
Ja. Aber ich meine, aus dem Weißen Haus haben wir schon überall Frieden und zwar seit irgendwie Ende Januar. Also das ist kein Friedensplan. Wir wissen ja nicht genau, was drin ist, aber jedenfalls ist es erstmal irgendwas, was abgesprochen werden muss mit Ukrainer und dann weitergehen wird. Aber von Plan ist nicht so der Rede.
Frau Gaffrich, kann denn, um das nochmal zu verstärken, kann denn ein Frieden, den Trump und Putin unter sich ausmachen, wirklich funktionieren? Kann der Konflikt so dauerhaft befriedet werden?
Selbstverständlich nicht. Also wir haben ja in Europa und die Ukraine selbst auch immer das Diktum des gerechten Friedens und des dauerhaften Friedens. Und natürlich kann nichts gerecht und dauerhaft sein, was ohne das Opfer geschieht und auch ohne die Europäische Union, denn das ist der große Krieg auf unserem Kontinent hier.
Herr Schuller, jetzt haben ja mehrere europäische Regierungen schon mit Skepsis auf diese Überlegungen, sage ich es mal, reagieren, ist ja auch durchgestochen worden irgendwo in den USA. Die Europäer betonen, es dürfe ein Kompromiss, selbstredend nicht über die Köpfe Kiews und Europa hinweg ausgehandelt werden. Welche Rolle haben denn Trump und Putin für uns Europäer in dieser Frage vorgesehen?
die beiden hätten es natürlich am liebsten, wenn wir den Mund halten würden und uns einschüchtern lassen würden von den immer wieder aufgefrischten Drohungen der russischen Seite. Mal wollen sie das bombardieren, mal wollen sie dies bombardieren, mal schicken sie Drohnen nach Polen, mal lassen sie ein Gleis in Polen explodieren. Das heißt, sie hätten es natürlich am liebsten, wenn wir uns einschüchtern lassen würden als Europäer und das alles so hinnehmen würden, was aber komplett falsch wäre, weil wir im Augenblick die stärksten Unterstützer der Ukraine sind nach dem Ausfall der Vereinigten Staaten. Und Deutschland speziell als das größte Land der Europäischen Union hat da eine besondere Verantwortung, sich nicht einschüchtern und nicht aus dem Spiel drängen zu lassen.
Jetzt haben Sie gesagt, nachdem jetzt die USA ausgefallen ist, jetzt hat aber die USA ja einem neuen Waffendeal zugestimmt. Ich glaube, es gibt für die Patriot-Flugabwehrraketen gibt es jetzt neue Munition, Ersatzteile, möglicherweise auch Elektronik. Hat denn nach Ihrer Einschätzung, Herr Schuller, die Ukraine die aktuell und die Unterstützung, die sie benötigt, wenn man das insgesamt sieht, was die Waffenlieferung angeht?
Die Ukraine hat zu viel zum Sterben und zu wenig zum Leben. Und das schon seit vielen, vielen Jahren. Sie hat natürlich nicht die Unterstützung, die sie benötigt, um diesen Krieg zu gewinnen, in dem Sinne, dass sie militärisch so stark wäre, dass Putin erkennt, dass die Kosten für die Erfüllung seiner imperialen Träume so hoch wären, dass er sie nicht tragen kann. Das kann die Ukraine nicht, dafür hat sie nicht die Unterstützung und die muss sie bekommen.
Herr Golot, jetzt haben wir ja ständig Meldungen aus einem Ort, den bislang noch niemand kannte, Pokrovsk im Donezk-Becken. Da heißt es, diese strategisch wichtige Stadt, die gehört zu dem Festungsgürtel der Ukraine im Osten. Die stehe kurz vor dem Fall. Heißt das dann, dass da ein Durchbruch der russischen Armee Richtung Westen droht? Wie ist da eigentlich die Lage im Moment an der Front? Kann die Ukraine da noch standhalten, nach Ihrer Einschätzung?
Pokrovsk wird seit mehr als einem Jahr von den russischen Truppen versucht einzunehmen. Der Ukraine gelingt es oder ist es lange recht erfolgreich gelungen, das zu verhindern. Aber wir beobachten jetzt schon seit einigen Monaten, dass das im Prinzip nur noch eine Frage der Zeit ist, bis diese Stadt fällt. Was bedeutet das? Da ist im Prinzip sehr, sehr wenig von übrig geblieben, von einer Stadt, in der wir waren regelmäßig mit unserem Team. Konrad Schuller war auch dort, hat für die FAZ ja von dort berichtet. Inzwischen sind da viele Ruinenhäuser, die zerstört sind. Da wird alles dem Erdboden gleich gemacht. Was die ukrainische Militärlogik dahinter ist, man versucht dort so viele Russen zu töten wie möglich. Das ist die Brutalität des Krieges. Das gelingt auch. Es werden dort am Tag hunderte Soldaten, so hören wir es von verschiedenen Quellen, täglich getötet. Aber die Ukraine verliert dort eben auch viele Soldaten. Deswegen wird die ukrainische Militärführung schon länger dafür kritisiert, dass man sich nicht zurückzieht von dort. Bisher entscheidet man sich, bei dieser Strategie zu bleiben. Und viele Soldaten, die dort sind, die machen sich aber natürlich große Sorgen um ihr Überleben, weil sich dort die Zange immer weiter zuzieht. Russland rückt vor, Russland rückt langsam vor, aber wie Konrad Schuller es eben beschrieben hat, die Unterstützung, die die Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt bekommt, ist nicht ausreichend, um die Front zu halten. Sie hält irgendwie, aber es bedeutet trotzdem, Russland rückt vor und die Ukraine muss zurückweichen und hat ebenfalls hohe Verluste.
Herr Golot, noch eine Frage. Sie haben selbst gerade gesagt, Russland zahlt einen ungeheuren Blutzoll für diesen Überfall auf die Ukraine. Mehrere hunderttausend russische Soldaten sind wahrscheinlich schon umgekommen in den letzten knapp 4 Jahren. Trotzdem scheint Russland militärisch stärker zu werden. Sie haben ja auch viel Material verloren. Woran liegt das?
Russland hat mehr Personal. Russland hat nicht die Mobilisierungsprobleme, die die Ukraine hat. Und das ist das größte Problem der Ukraine, dass man es nicht schafft, ausreichend Leute zu mobilisieren, dass man es nicht schafft, die Leute, die man mobilisiert, ausreichend vorzubereiten. Wir hören immer wieder von Fällen, dass Leute nach einem Monat Vorbereitung in frontnahe Gebiete oder direkt an die Front geschickt werden, dort nur einige Tage überleben. Das hat nicht System, aber das passiert immer wieder. Und die Ukraine hält sozusagen Stand, so gut es geht. Aber dieses Mobilisierungsproblem lässt sich nicht lösen oder wurde bisher nicht gelöst. Und es sieht auch nicht danach aus, dass es besser wird. Gleichzeitig bekommt Russland von seinen Partnern Unterstützung. Nordkorea, Iran, China tatsächlich auch. Und die Ukraine bekommt zwar auch Unterstützung, aber wie wir sehen, nicht genügend, um die Situation zu verbessern und um diese Geländegewinne Russlands zu beenden.
Das heißt, Herr Schuller, auch nach wie vor wird die Ukraine vom Westen nur halbherzig unterstützt.
Ja, und ich möchte gleich anknüpfen an das, was Vassili gesagt hat. Die Ukraine hat ein Personalproblem, so wie wir das gehört haben. Wenn man dieses Personalproblem aber genauer ansieht und wenn ich meine Freunde in der Ukraine frage, warum ist das denn so, dass die Armee nicht genügend Leute bekommt, dann kommen wir wieder auf das, was Sie gefragt haben, nämlich die Unterstützung aus dem Westen zurück. In der Ukraine sagen sie, wie sollen wir denn Soldaten an die Front schicken, wenn wir keine Waffe haben, die wir ihnen in die Hand geben können, wenn wir das nicht bekommen, was wir brauchen, damit sie nicht in ein Himmelfahrtskommando geschickt werden, sondern eine Überlebenschance haben und eine Chance haben, auch einen Krieg zu einem erfolgreichen Ende zu führen. Das alles hängt letztlich mit der Unterstützung aus dem Westen zusammen. Es ist ein Abnutzungskrieg und in einem Abnutzungskrieg kann ein viel kleineres Land, auch wenn es viel stärker motiviert ist als das Große, nur dann gewinnen, wenn es und auch nur dann genügend Soldaten motivieren zu kämpfen, wenn die auch wissen, wir haben die Waffen, wir haben die Ausrüstung. Deshalb, es hängt letztlich auch das Mobilisierungsproblem in der Ukraine an unserer Unterstützung.
Frau Kaufrich, wenn wir mal auf die Geschichte dieses Konfliktes sehen, man hat ja immer gesagt, Friedensgespräche machen erst dann Sinn, wenn die Ukraine aus einer Position der Stärke heraus auch verhandeln kann, damit sie nicht unter Druck gesetzt und in die Ecke gequetscht wird. Das ist aber, hat nicht stattgefunden. Hat man sich da verspekuliert, was die Rolle der Ukraine in einem, also auf westlicher Seite verspekuliert, was die Rolle der Ukraine bei Friedensverhandlungen angeht?
Wir sind ja als Demokratien auch einfach, das sehen wir ja die ganze Zeit, viel zu langsam gewesen in unserer ganzen Unterstützung, so wie das gerade formuliert wurde. Und das hat natürlich damit zu tun, dass wir als Demokratien Legitimität erzeugen müssen. Wir müssen in diesem europäischen Setting oder sei es in der Koalition der Willigen, fast alle europäischen Regierungen sind Koalitionsregierungen, die müssen sich erstmal bei der Unterstützung in der Koalition einigen und dann in der Legitimität, die Legitimität in der Bevölkerung hervorrufen. Und wir sind immer als Demokratien langsamer und unsere deutsche Historie, die ja sehr besonders ist mit den 5000 Helmen und so weiter, Unterstützung, ja, auch noch mal als besonderer Faktor. Wir sind in den militärischen Bedarfen immer zu langsam gewesen, weil wir plurale Gesellschaften haben und den freien Diskurs brauchen und außenpolitische Prämissen einfach ändern müssen. Und deswegen wäre das anders gewesen, ist jetzt auch quasi ja schon vorbei, aber hätten wir stärker und schneller unterstützt, dann wäre sicherlich die Position der Stärke auch noch mal gekommen. Und ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen zu dem, was wir gerade hatten. Wir müssen auch die des Drohnenkrieges noch mit einbeziehen. Also ich habe jetzt mir die Statistiken dieses Institutes of Study of the War jetzt gerade noch angeschaut und da sieht man, dass die Drohnenangriffe zugenommen haben, zum Beispiel nach dem Alaska-Gipfel und dass wir jetzt gerade viel mehr Drohnenattacken sehen als in 2022, 2023. Das heißt, wir haben zwei parallel sich überlappende Kriegsformen und beiden werden wir nicht wirklich gerecht als europäische Staaten. Das finde ich doch mal wichtig zu betonen. Und der Drohnenkrieg ist ja die Zermürbung von 1 Million Menschen, die jede Nacht aus dem Bett gerissen werden und dann trotzdem ihren Alltag leben müssen, die Traumatisierung aller Kinder und so weiter und so fort. Beide Dimensionen können wir nicht richtig oder adressieren wir nicht adäquat als europäische Demokratien.
Frau Tausendfreund, macht man sich in Washington die Mühe, sich in die Situation der Ukraine, der Ukrainer hineinzuversetzen? Was jetzt aus diesem angeblichen Friedensplan auch durchgesickert ist, also die Halbierung der ukrainischen Armee als konsequent, man darf keine Fernlenkwaffen mehr einsetzen, die auch noch nicht besetzten Gebiete von Luhansk und von Donetsk an Russland abgeben. Da müsste ja Selenskyj eine 180-Grad-Drehung vollziehen, verglichen mit dem, was er gestern noch gesagt hat. Spielt das in Washington keine Rolle?
Es kommt ein bisschen darauf an, mit wem man redet. Aber in manche Berichte, wir wissen ja nicht genau, was drin steht, in manche Berichte wird auch gesagt, dass das alles im Gegenzug für eine US-Sicherheitsgarantie im Tausch wäre. Und das ist natürlich das, was Zelensky will. Die europäischen Sicherheitsgarantien sind schön und gut, aber was er darauf beharrt immer ist, die amerikanische zu bekommen, was wo man zögert in den USA aus verständlichen Gründen, das zu machen. Also gegebenenfalls, ja, wenn wir irgendwie das optimistisch anschauen wollen, dann, wenn es eine starke europäische und amerikanische Sicherheitsgarantie für einen Frieden, was nicht ideal ist, absolut werden Territorien dann irgendwie verloren gegangen erstmal, in so einer Art irgendwie westostdeutscher Lösung vielleicht. Aber dann braucht man auch keine so große Armee, wenn man Frieden hat und wenn man diese Sicherheitsgarantie hat. Also es gibt auf jeden Fall in D.C. oder in Washington oder gab es Leute am Werk, zum Beispiel Keith Kellogg, der allerdings im Januar aufhört, also der Sondergesandter für die Ukraine von der Regierung, der auf jeden Fall eine zufriedenstellende für die Ukraine Lösung finden will. Trump ist da nicht so im Detail, auch Witkoff ist, glaube ich, nicht so sehr im Detail, aber Marco Rubio, der Außenminister, also da sind auf jeden Fall Leute, die versuchen, eine Lösung zu finden, die diesen Krieg halbwegs zufriedenstellend zu beenden bringen könnte, ist aber nicht leicht. Also da die Berichterstattung, was ich gesehen habe, da sind Möglichkeiten in dieser Plan, die vielleicht auch okay wären. Problematisch ist, dass man mit Russland geredet hat und dann zu die Ukraine geht. Aber wenn man mit diesem Plan dann nach Kiew geht und das sozusagen weiter verhandelt, dann ist das nicht unbedingt problematisch. Wir wissen es noch nicht.
Darf ich kurz einhaken? Ja. Weil ich weiß jetzt nicht gerade, was Sie mit westostdeutscher Lösung gemeint haben, aber was wir natürlich nie vergessen dürfen. Jedes besetzte Territorium, von Russland besetzte Territorium, wird durch eine Art von Besatzungsmacht regiert, die letztlich genozidale Praktiken anwendet. Und das ist neu, das hatten wir in dieser Form noch nicht. Also im Sinne von, dass es das Ziel ist, das Ukrainische auf dem Territorium quasi zu vernichten, zu zerstören, dass es eine Terrorregierung gibt, die Willkürherrschaft sozusagen verbreitet. Deswegen, das macht es ja so schwierig, über irgendeine Art von Territorialfragen zu diskutieren, weil das immer bedeutet Terrorbesatzungsherrschaft in jedem russisch besetzten.
Also, dass es schön ist, sage ich nicht, aber ich meine, realistisch scheint es mir sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine ihr Territorium zurückgewinnen kann. Das ist sozusagen das, was man auch nicht vergessen kann. Also, dass es irgendwie schön ist, dass es okay ist, dass irgendwie Russland dann dieses Territorium schön behandelt wird, das auf gar keinen Fall. Das ist eine Horrorlösung. Aber noch schlimmer ist, das ganze Territorium zu verlieren und noch 4 Jahre zu kämpfen und dann zu verlieren. Also, das ist sozusagen eine schlimme realistische Sicht, die auf jeden Fall in Washington herrscht.
Um das nochmal fortzuführen, Herr Golot, da soll ja auch noch in diesen sogenannten Plänen drinstehen, dass Russisch quasi dort auch als Amtssprache wieder eingeführt wird und auch die russisch-orthodoxe Kirche, eine der Hauptunterstützerorganisationen von Putin, soll da wieder zugelassen werden. In der Ukraine ist im Moment verboten. Wenn man jetzt diese ganze Liste sich ansieht, was da angeblich drinstehen soll, will man es von vornherein sozusagen, dass die Ukraine das ablehnen muss, um dann eben auch als ein Land dazustehen, das eigentlich gar keinen Frieden will?
Da stehen viele Punkte drin, die gleichzusetzen sind mit den russischen Maximalforderungen und die Positionen entsprechen, die die Ukraine nicht annehmen kann. Und das, was wir beobachten, scheint eine Art doppeltes Spiel aus Sicht des Kreml zu sein. Es gab ja keine offiziellen Bestätigungen zu diesem Papier, zu diesem Plan. Und die Person, die auf russischer Seite diese Positionen in den Blog von Steve Witkoff diktiert hat, war Kirill Dmitriev, also eine Person, die Putin nahesteht, aber eine Person, die keine offizielle Funktion hat in der russischen Regierung. Das heißt, was der Kreml hier tut, ist, wir haben wieder Gespräche über mögliche Pläne, wir haben Gespräche über mögliche Punkte und mögliche Aspekte. Und am Ende sehen wir aber gleichzeitig, dass dieser brutale Krieg einfach fortgeführt wird. Und das ist das, was Russland versucht. Es gibt zwei Varianten, entweder die eigenen Ziele militärisch zu erreichen oder die eigenen Ziele diplomatisch zu erreichen, indem man die Ukraine zwingt, die Gebiete, die man für sich beansprucht, zu verlassen. Was auch bemerkenswert ist, wenn man das jetzt sozusagen aus russischer Sicht sich anschaut, was da in diesem Papier drin steht, da sollen ja Teile der beanspruchten Gebiete als demilitarisierte Zone gekennzeichnet sein. Und das würde ja dem widersprechen, was Russland getan hat, nämlich ukrainische Gebiete, ukrainische Regionen in die eigene Verfassung einzutragen. Also Russland würde damit auch der eigenen Verfassung widersprechen. Und das zeigt, dass das durchaus vor allem aus Kremls Sicht eine Art Zeitspiel sein kann, die Diskussion immer und wieder zu führen und gleichzeitig aber weiter jeden Tag Ukrainerinnen und Ukrainer zu töten und sich mehr Gebiete einzuverleiben.
Jetzt, Schula, sehen wir ja, dass die Ukraine im Moment besonders geschwächt ist. Sie war schon mal stärker in diesem Abwehrkrieg. Hätte man vielleicht einen früheren Zeitpunkt nutzen müssen, da von Seiten der Ukraine auch klar zu machen, also wir sind zu Verhandlungen bereit, aber sozusagen auf Augenhöhe, was jetzt nicht mehr möglich ist?
Ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, die Ukraine hat schon am Anfang dieses Jahres, gleich nach dem Amtsantritt von Donald Trump, klargemacht, dass sie zu einem sofortigen Waffenstillstand bereit ist. Das ist ja genau das, was immer gefordert worden ist, auch von linken Politikern in Deutschland, die sagten, Verhandlungen, bietet doch den Russen Verhandlungen an. Den Russen sind Verhandlungen angeboten worden. Die Ukraine hat das getan. Die Russen haben darauf nicht reagiert. Deutschland hat das getan. Die Gruppe der Ukraine-Unterstützer haben das getan. Deshalb glaube ich, dieses Narrativ, dass die Ukraine einen Augenblick verpasst habe, das ist einfach falsch. Die Ukraine hat ihn genutzt. Wer ihn verpasst hat oder wer ihn nicht genutzt hat, war Russland.
Weil ihn vielleicht auch nicht nutzen wollte.
Ja, angenommen, dass wir es überhaupt wollten, was unwahrscheinlich ist.
Natürlich, weil Russland setzt auf einen Sieg in einem Zermürbungskrieg. Russland hat ein Interesse daran, dass dieser Krieg lange dauert, weil es praktisch das tiefere Hinterland hat, aus dem es Material und Menschen und Tote schöpfen kann. Mhm. Russland hat ja schon nach Schätzungen im Westen in der Ukraine so etwa 1,2 Millionen Menschen entweder durch schwere Verletzungen oder durch Tod verloren. Putin rechnet sich aus, dass er das noch lange machen kann. Putin sieht keinen Grund im Augenblick zu verhandeln, es sei denn, es wird auf seine Maximalforderungen eingegangen und der jetzige Friedensplan ist sehr nahe an seinen Maximalforderungen.
Würde das bedeuten, dieser Friedensplan, wenn er also tatsächlich durchgesetzt werden würde für uns?
Ich möchte noch kurz einen Schritt zurückgehen, weil mir noch ein wichtiger Gedanke dazu eingefallen ist. Wir dürfen immer nicht vergessen, die Historie der Vertragsbrüchigkeit Russlands nach 1991. Also wir haben ja auch zum Beispiel die NATO-Russland-Grundakte gehabt, wir haben die OSZE-Dokumente, wir haben eins meiner sozusagen Lieblingsdokumente, ist die OSZE-Sicherheitscharta von 1999. Die OSZE entscheidet im Konsens, das heißt, Russland hat mitentschieden, da waren die ganzen Osterweiterungssachen zum Beispiel schon alle gelaufen 1999. Und da steht drin, jedes Land darf seine Bündnisorientierung frei wählen. Also wir könnten noch mehr Dokumente aufzählen, die alle, Budapester Memorandum ist das Prominenteste, was wir alle kennen. Selbst wenn wir zu irgendetwas kommen, die Vertragsbrüchigkeit ist auch ein ganz zentrales Problem. Wir müssen immer davon ausgehen, dass es nicht eingehalten wird. Also brauchen wir Benchmarks, dann brauchen wir Überwachung, auch die große OSZE Special Monitoring Mission in der Ukraine. Man konnte das, die haben jeden Tag, glaube ich, habe das damals mit erforscht, Pressemeldungen rausgegeben. Man konnte nach 2014 bis 2022 jeden Tag die Brüche des Waffenstillstands nachlesen, die Russland und seine Verbündeten oder seine, wie auch immer, Unterstützergruppen in der Ostukraine unternommen haben, auf Basis sozusagen des nicht funktionierenden Minsker Abkommens. Darüber muss man reden. Was auch immer wir aushandeln, wie verhindert man Vertragsbrüchigkeit, wie die Historie der Vertragsbrüchigkeit, die wir bisher beobachtet haben?
Wenn ich hier gleich anknüpfen darf, es gibt ja nicht nur eine Vertragsbrüchigkeit Russlands, sondern es gibt auch eine Unzuverlässigkeit der Vereinigten Staaten. Die Vereinigten Staaten haben unter Trump mehrmals immer wieder klargemacht, dass sie von einer regelbasierten Ordnung nichts halten, dass sie von Verträgen nichts halten. Sie steigen aus dem Pariser Abkommen aus. Sie drohen damit, bei Gelegenheit aus der NATO auszusteigen. Und jetzt sind in diesen 28 Punkten anscheinend amerikanische Garantien enthalten. Jetzt stelle ich mir die Frage, was ist das überhaupt?
Eine auch für die Europäer, nicht nur für die Ukraine. Angeblich ja auch Sicherheitsgarantien für Europa.
Ja, und
obwohl wir ja eigentlich selbst Garantiegeber sein wollen.
Und da frage ich mich aber, was ist eine Garantie eines Präsidenten Trump wert? Ich würde darauf mein letztes Hemd nicht verwetten, wenn ich Präsident Zelensky wäre. Es sei denn, diese Garantien werden mit Pfändern unterlegt. Garantien funktionieren dann, wenn der Garantiegeber, so wie die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten in Deutschland, wichtige eigene Interessen in dieses Land hineinstellt. Amerika hat in Deutschland den Luftwaffenstützpunkt Ramstein. Es hat das größte amerikanische Militärhospital außerhalb Amerikas. Wichtige Kommandoeinrichtungen der Streitkräfte. Das steht alles in Deutschland. Das heißt, wenn Amerika eine Garantie für Deutschland gibt, dann heißt das etwas auch im amerikanischen Interesse. Wenn ich das sehen würde, als Ergebnis dieser Verhandlungen, würde ich auf amerikanische Garantien etwas geben. Wenn nicht, sind sie so viel wert, wie die Versicherungen Donald Trumps, er sei immer ein Modell ehrlicher Treue gewesen.
Aber Frau Tausendfreund, die Sanktionen, die jetzt ja die USA gegen Russland planen, vor allem im Energiesektor, Öl und Gas, beziehungsweise die Europäer auffordern, russisches Öl und Gas nicht mehr zu kaufen. Was sind die eigentlich wert in diesem Zusammenhang? Sind die wirklich wirksam? Ökonomisch einerseits, andererseits politisch?
Also es war immer große Hoffnung, dass diese Sanktion politisch sehr wirksam wäre. Ökonomisch hoffentlich auch, aber wir wissen alle, es gibt irgendwie mit Shadowfleets und so weiter große Probleme grundsätzlich, was der Wirksamkeit aller Sanktionen, auch die europäische Sanktion angeht. Und da musste man angehen, die USA, aber auch die Europäer haben da eine Pflicht. Aber zu den anderen Punkten, was es denn wert ist. Deswegen ist dieser Reassurance Force, dieser irgendwie Beruhigungstruppen von Europäer und wahrscheinlich nicht US-Amerikaner, also
Friedenstruppen,
aber die
oder
in der Friedenstruppen, Ukraine. Die dann in der Ukraine
was Macron
wären.
Vorgeschlagen hat.
Genau, eigentlich ja, weil die USA ausgestiegen sind aus der Koalition der Willigen, haben wir das ja selber vorgeschlagen.
Also die, in Europa, dass die US-Soldaten dahin schicken, halte ich für unrealistisch. Ja. Aber wenn die sagen, die sozusagen Luftassets sind im Hintergrund hinter den Europäern, ist das dann auch gut. Aber deswegen ist so ein Versprechen absolut wichtig. Sonst würde ich auch irgendwie überhaupt nichts halten von einer Abmachung mit Putin. Und dass man sich fragen darf, wie standfest das ist, wenn Trump irgendwas verspricht, das teile ich. Nur das Problem ist für Zelensky, er hält das als noch wichtiger als die europäische Versprechen, weil die Europäer waren bisher auch nicht sehr. Also wir mussten alle darin viel besser sein, unsere Versprechen zu verhalten und mehr zu bieten. Auch die Deutschen, die da total zögerlich sind, was diese Versprechen angeht.
Herr Golod, wir haben es gerade schon mal angesprochen. Haben die, wie es um die Rüstung der Ukraine bestellt ist, hat die Ukraine denn noch Hoffnung, möglicherweise auf dem Schlachtfeld diesen Krieg zu entscheiden, zumindest so, dass sie dann mit dem Ergebnis gut leben kann? Stichwort Taurus, Waffenlieferungen. Oder hat man das aufgegeben?
Es wurde ja der Aspekt angesprochen, dass hier jede Nacht sehr viele russische Drohnen ukrainische Städte terrorisieren. Und das ist etwas, was Beobachterinnen und Beobachter schon lange vorhergesagt haben, dass das dazu kommt. Denn Russland hat die eigene Rüstungsproduktion massiv ausgebaut, ist weiter dabei, diese Rüstungsproduktion auszubauen. Deshalb gab es ja die Bitte und gibt es die Bitte in der Ukraine, dass Waffen wie der Taurus geliefert werden, um gezielt russische Rüstungsindustrie zu treffen, zu zerstören und dafür zu sorgen, dass eben nicht noch mehr Drohnen die Menschen hier im Land terrorisieren. Und es gibt das Versprechen von Bundeskanzler Friedrich Merz noch als Oppositionsführer im Wahlkampf, dass er innerhalb von 24 Stunden, wenn Russland weiter ukrainische Städte terrorisiert, den Taurus liefern würde. Wir haben jetzt gestern gesehen den heftigen Angriff auf Tschernobyl, einige hundert Kilometer von der EU-Grenze entfernt. Und es bleibt aber eine entschiedene Reaktion aus. Wir haben viele Ultimaten gehört aus europäischen Hauptstädten. Eine entschiedene Reaktion ist ausgeblieben und das ist aber das, worauf Russland schaut. Wenn man konsequent handelt, dann schüchtert das Russland ein, dann führt das zu Folgen. Wenn man aber nur redet, dann setzt Putin die Aggression fort. Und das, was die Ukraine ja angefangen hat, was wir auch seit dem August vor allem beobachten, sind sehr gezielte Angriffe auf die russische Ölindustrie. Das tut Russland massiv weh, das tut der russischen Wirtschaft weh, das tut der russischen Kriegsführung weh, das hat Einfluss auf die Logistik nach und nach, also nicht abrupt, aber nach und nach. Und vor allem hat das auch Einfluss auf die Menschen in Russland. Die merken, dass die Benzinpreise steigen. Und wenn man hier mit Verantwortlichen spricht in der Ukraine, dann nennen die das ihre Form von Sanktionen, weil das, was der Westen bisher eingeführt hat, nicht schlagkräftig genug war. Das heißt, um kurz auf Ihre Frage zu antworten, nein, die Ukraine weiß, dass sie es nicht schafft, bei der derzeitigen Unterstützung militärisch diesen Krieg zu gewinnen, militärisch das eigene Staatsgebiet zu befreien. Deshalb setzt man ja schon lange darauf, durch wirtschaftlichen Druck echte Verhandlungen zu erzwingen und diplomatisch dazu zu kommen, dass man einerseits zum Ersten diesen Krieg einfriert, dass man die Kampfhandlungen beendet und dass man dann weitere Gespräche über eine echte Lösung findet. Aber dafür muss Russland eben die Bereitschaft zeigen, den Krieg in einen Frieden zu verwandeln.
Herr Golot, zu der prekären militärischen Lage der Ukraine und einem möglichen Friedensplan in Anführungszeichen, der die Ukraine deklassieren könnte, kommt jetzt in Kiew noch dazu ein veritabler Korruptionsskandal in der unmittelbaren Umgebung auch des Präsidenten. Inwieweit verschlimmert das die Lage der Ukraine, nicht nur innenpolitisch, da gibt es ja enorme Empörung im Land, sondern auch in ihrer außenpolitischen Situation. Wie hängt das zusammen?
Ich würde da tatsächlich differenzieren. Innenpolitisch im Land sorgt das wirklich für großen Ärger, für großen Frust. Man muss sich das vorstellen. Hier gibt es Menschen, Rentnerinnen und Rentner, die wirklich sehr, sehr wenig Geld im Monat zur Verfügung haben, die große Teile ihrer Rente spenden an das Militär, damit die Ukraine verteidigt werden kann, damit die Soldatinnen und Soldaten die Ausrüstung haben, die sie brauchen. Es gibt hier ganz viele Menschen im Land, die aktiv alles dafür tun, damit dieses Land verteidigungsfähig bleibt, damit Russland die eigenen Ziele nicht erreicht. Und dann kriegt man mit, dass Leute, die nah am ukrainischen Präsidenten dran sind, sich bereichern, sich illegal bereichern, die Staatsstrukturen ausnutzen, um Geld in einer solch prekären Lage in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das sorgt nicht nur für Ärger, sondern es gibt konkrete Forderungen, auch innerhalb der Partei des ukrainischen Präsidenten, aus der Opposition sowieso, dass das jetzt Konsequenzen haben muss. Nicht nur die beiden Ministerentlassungen, die es schon gegeben hat, sondern dass Selenskyj seinen mächtigen Präsidialamtschef Andriy Yermak entlässt. Das ist jemand, bei dem man sagt, der ist intransparent, der hat zu viel Macht, der gibt Ministern Aufgaben. Und das ist auch jemand, das wird ihm zumindest vorgeworfen, der gegen die Antikorruptionsbehörden vorgegangen ist im Sommer, um ihnen sozusagen die Wirkungskraft zu nehmen, um das zu verhindern, wozu es jetzt gekommen ist, dass das alles nämlich aufgedeckt worden ist, dass diese Ermittlungen laufen. Also der Ärger innenpolitisch ist groß, aber außenpolitisch ist sich das Land einig darin, dass man zusammenstehen muss gegen die russische Aggression. Und deswegen wünscht man sich hier, dass Selenskyj das aufarbeitet, selbstkritisch aufarbeitet, dass er Konsequenzen zieht und dass man dann wieder geschlossen als Ukraine gegen den russischen Aggressor agieren kann.
Herr Golot, inwiefern ist denn Selenskyj da selbst beschädigt durch diesen Korruptionsskandal?
Es gibt keine direkten Vorwürfe gegen den ukrainischen Präsidenten, aber Timur Mindic, der Mann, der als Hauptverdächtiger gilt in diesen Ermittlungen, der inzwischen das Land verlassen hat, sich in Israel aufhalten soll, nach unseren Informationen. Das ist ein ehemaliger Geschäftspartner des ukrainischen Präsidenten. Das ist ein enger Vertrauter des ukrainischen Präsidenten. Wir wissen von Ministern, die mindestens davon gewusst haben sollen, wenn nicht sogar mehr. Die Ermittlungen laufen ja noch. Und deswegen wünscht man sich, fordert man vom ukrainischen Präsidenten, dass er in seinem Umfeld aufräumt, dass er die Machtstrukturen, die es gibt, die Zentralisierung der Macht im Präsidialamt verändert, dass er die Macht auf verschiedene Schultern verteilt, weil seine Glaubwürdigkeit als jemand, der 2019 gewählt wurde, mit dem Versprechen, die Korruption im Land zu bekämpfen, die ist mehr als angekratzt.
Das heißt, Herr Schüller, also es geht ja um diesen Wahlkampf gegen seinen Vorgänger Poroschenko, da spielte Korruption eine große Rolle. Selenskyj hat gesagt, dass den Kampf will er führen. Und er will diesen Augjas-Stall ausmisten in Kiew. Jetzt dieser gravierende Skandal, es geht ja um über 100 Millionen Euro, die da verschoben worden sind, unter ganz wenigen Beteiligten. Was heißt das für die, nicht nur für Selenskyj, sondern auch für die ukrainische Bevölkerung? Wie nimmt sie das wahr? Es gab ja auch jede Menge Proteste.
Ich schließe mich da auch Vassili Golod an. Die Leute sind empört. Man hat auch schon im Sommer, als Selenskyj versucht hat, die Antikorruptionsbehörde Nabu und die Staatsanwaltschaft Zapor zu entmachten, da sind die Leute auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren. Er ist da zurückgewichen. Es gab auch Druck aus Europa. Aber das Problem der Korruption ist für ihn aus einem bestimmten Grund schwer zu bekämpfen. Man muss da ein paar Jahre zurückgehen, als Putin 2014 das erste Mal angriff, die Krim nahm und den Einmarsch im Donbass organisierte. Da kam es zu einer sehr ungewöhnlichen Konstellation, in der korrupte Oligarchen und die Demokratiebewegung gleichzeitig ein Interesse hatten, sich gegen den russischen Gegner zu verteidigen. Damals haben Oligarchen korrupte Milliardäre aus eigener Tasche Abwehrmilizen aufgestellt. Sie waren damals zur Verteidigung des Landes unerlässlich. Es kam zu einer ungewollten Koalition zwischen Demokratiebewegung und den korrupten Oligarchen.
Also zwischen Demokratie und Oligarchie quasi.
Ja, manche sprachen von einer Demoligarchie damals.
Ja.
Und der Vertreter dieses Systems war Präsident Poroschenko, der selbst ein Oligarch gewesen war, dann aber eine demokratische Wahl gewann. Und ähnlich war es dann, als der Großangriff begann. Man muss sich vorstellen, es gibt eine Welle von Flucht aus Kiew in den ersten Tagen des Großangriffes. Die Ministerien sehen, wen haben wir überhaupt noch? Ein Drittel, die Hälfte der Leute sind nicht mehr da. Wo kriegen wir Waffen her? Es bietet sich ein schmieriger, zwielichtiger Mensch, der zwar korrupt ist, aber Waffen hat. Was macht man? Man hat sich damals entschieden, solche Methoden zu nutzen und man nutzt sie bis heute. Und man musste eben auch Leute haben, die solche Methoden können. Wenn es Leute mit offenen Taschen gibt, muss es auch Leute geben, die wissen, wie man Geld in diese Taschen reintut. Ich verteidige das nicht. Ich sage nur, das ist schlimm und das ist eine Krankheit dieses Staates. Aber sie ist deshalb so schwer zu heilen, weil diese Krankheit lebenswichtige Organe befallen hat und sie zu operieren ist lebensgefährlich.
Das heißt, die Ukraine ist immer noch ein oligarchischer Staat.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Also wir reden in der Politikwissenschaft von systemischer Korruption. Das ist sicherlich ein zentrales Problem in der Ukraine. Aber es gibt einige Statistiken der OECD, dass es in den letzten Jahren erhebliche Verbesserungen, also wirklich auch substanzielle Verbesserungen in verschiedenen Bereichen der Korruptionsbekämpfung gegeben hat. Das ist jetzt sozusagen, wie soll man sagen, eine tragische Parallelität dieses großen Korruptionsskandals. Und trotzdem müssen wir EU-Staaten uns weiterhin bemühen, aufrechtzuerhalten, diesen großen Willen, die Ukraine zu unterstützen. Wir sollten vielleicht an der Stelle auf den EU-Erweiterungsprozess einmal schauen und auch nochmal erklären, dass der aktuelle EU-Erweiterungsprozess sehr viel gelernt hat aus der Vergangenheit, was Rechtsstaatlichkeit angeht. Und die Fragen von Korruptionsbekämpfung haben jetzt einen ganz anderen Stellenwert. Also wir nennen das die sogenannten, oder die EU nennt das die Fundamentals. Also alles, was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit bedeutet, wird im Rahmen des EU-Erweiterungsprozesses am Anfang verhandelt. Das bleibt auf bis zum Schluss, bis zum fertig verhandelt werden. Und so ist es mit all diesen Fragen von Korruption. Der aktuelle EU-Bericht über den Beitrittsprozess der Ukraine von diesem Monat nennt die Korruptionsfragen und Antikorruptionsbemühungen in ganz großer, umfangreicher Zahl, benennt es auf alle möglichen Politikfelder und nennt auch ganz am Anfang, dass die Korruptionsfragen, und zwar jetzt von Anfang November, große Sorgen, große Bauchschmerzen bereiten, trotz der gesetzlichen Fortschritte. Und interessanterweise auch das Energiekapitel ist davon geprägt. Und auch im Energiekapitel gibt es dann so also die Belobigung für neue Gesetzespakete. Und dann ausgerechnet in diesem Bereich haben wir jetzt einen großen Korruptionsskandal. Also die EU ist, glaube ich, vorbereitet dafür, aber wir müssen natürlich erwarten, dass sie da jetzt einfach noch mal viel, viel genauer und viel kompromissloser auf die Bekämpfung der Korruption schaut, damit man in der Erweiterung voranschreiten kann.
Frau Tausendreuth, ist das ein Wasser auf die Mühlen der vielen Ukraine-Gegner, auch in den USA?
Absolut. Das kommt zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt, beziehungsweise diese Narrativ war von Anfang an einer der quasi russische Narrative, die seine Freunde auch hat in dieser Administration, also der quasi J.D. Vance Flugel oder Tucker Carlson, das ist eine sehr einflussreiche rechte Medienpersönlichkeit, die sind von der Fraktion, die wirklich raus will aus der Ukraine, und das wollten die ganze Zeit, und die reden oft über das Korruptionsproblem, und wenn man sozusagen darauf zeigen will, dass quasi hart verdiente amerikanische Steuergelder hingehen, und dann liest man diese Texte, wo
67 Milliarden haben die USA, glaube ich, in die Ukraine gepumpt.
Insgesamt. Ja, genau. Und dann waren die Texte von irgendwie Rückenschmerzen wegen die schweren Taschen von Geld oder so. Also das ist ein Problem in die Köpfe, und da ist ein Kampf in dieser Administration zwischen die Leute, die eine irgendwie bessere Lösung finden wollen, und ein bisschen Unterstützung noch irgendwie zu Lebensunterhalt versuchen zu geben, und die dagegen sind, und solche Geschichten helfen es nicht. Ich meine, nicht, dass wir von Korruption befreit werden, aber...
Und die USA wahrscheinlich auch nicht. Da würde einem bei Trump eine Menge einfallen. Vassili Golod, wie stark ist die Zivilgesellschaft in der Ukraine jetzt vor dem Hintergrund auch dieser Vorgänge?
Die Zivilgesellschaft ist das Herz der Ukraine. Die Zivilgesellschaft ist wahnsinnig stark, und die Resilienz, die sich beobachten lässt, das ist das große Verdienst dieser Zivilgesellschaft. Das macht die Ukrainerinnen und Ukrainer aus. Das Beispiel wurde ja soeben genannt. Wir haben im Sommer etwas erlebt, was viele nicht für möglich gehalten haben. Trotz des Krieges, trotz der Aggression von außen, haben die Menschen gesehen, es läuft etwas nicht in die Richtung, in die wir uns das vorstellen. Wir erinnern uns zurück, die Menschen sind 2013, 2014 zunächst Studierende auf den Maidan gegangen, weil sie gesagt haben, der damalige Präsident Janukowitsch hat versprochen, es soll Richtung EU-Assoziierung gehen. Er hat versprochen, das zu unterschreiben. Er macht das nicht, will uns zurück in die Arme Russlands führen. Das wollen wir nicht. Dann sind Massenproteste daraus entstanden. Und das, was in diesem Sommer passiert ist, ist, die Leute haben gesehen, der ukrainische Präsident hat ein Gesetz unterschrieben, was vorher durchs Parlament gegangen ist, das die Unabhängigkeit der Antikorruptionsbehörden massiv einschränkt. Und das wollten sie nicht. Sie sind nicht auf die Straße gegangen, um Selenskyj in irgendeiner Form abzusetzen. Sie sind mit Pappplakaten auf die Straße gegangen und haben gesagt, das ist eine Schande. Wir wollen auf dem europäischen Weg bleiben. Diese Behörden müssen unabhängig sein, und wir fordern von unserem Präsidenten, dass er dieses Gesetz zurückzieht, dass er ein neues Gesetz verabschiedet. Und genau dazu ist es dann ja auch gekommen. Diese Proteste im ganzen Land, nicht nur in Kiew, haben Wirkung gezeigt. Und das zeigt eben, wie stark der Einfluss der ukrainischen Zivilgesellschaft ist. Was, glaube ich, aber wichtig ist, und der Punkt wurde gerade ja auch angesprochen, ist, dass den Menschen in Europa auch zugehört wird. Es gibt verschiedene Vertreter dieser Zivilgesellschaft, die Korruption bekämpfen, die schon seit längerem, seit Monaten europäischen Vertretern gesagt haben, Leute, ihr müsst der Regierung mehr auf die Finger schauen, ihr könnt die nicht ständig einfach nur loben und die Augen davor verschließen, dass gewisse Reformen nicht richtig laufen. Und diesen Menschen, dieser Zivilgesellschaft muss man stärker in europäischen Hauptstädten zuhören. Das ist, glaube ich, zentral, damit die Ukraine auf dem europäischen Weg bleibt.
Das ist wahrscheinlich auch dann ganz heilsam, dass die Ukraine ja auch die Mitgliedschaft in der Europäischen Union anstrebt. Wir sind dafür jetzt am Ende der Sendung. Ich bedanke mich nach Kiew bei Vassili Golod, bei Rachel Tausendsfreund, hier bei Andrea Gabrich und bei Konrad Schuller. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Aktuell ist noch bei Phoenix der Tag mit Konstanze Abradzki. Darin noch mehr Reaktionen jetzt auf diesen Friedensplan oder wie immer man es nennen will. Ein Planentwurf geistert ja auch durch die Gazetten. Heute haben sich die EU-Außenminister in Brüssel auch dieses Themas angenommen. Mal sehen, was draus wird. Bleiben Sie bei uns.